Und da muss ich sagen, ich bin aufgewachsen, meine Generation, als großer Freund der westlichen Koalition, NATO, großer Amerika-Freund. Und das hat sich in den 30 Jahren, in denen ich hier bin, völlig verändert. Und du hast absolut recht, auf Amerika ist kein Verlass. Und das ist auch ein Land, das wirklich an der Grenze zum Zusammenbruch ist. Also das sagen viele Leute, das ist vielleicht überdramatisch, aber man weiß tatsächlich nicht genau, wo die Reise hingeht, weil die Spaltung so groß ist und weil jemand wie Trump, der unberechenbar ist und in meinen Augen auch das größte Problem auch noch unmoralisch, weil man kann ja auch sagen, okay, ich stimme jetzt der politischen Ansicht nicht zu. Weißt du, ich denke jetzt nicht, dass Tax Cuts für Unternehmen die Wirtschaft ankurbeln. Aber da kann jemand anderer Meinung sein. Aber du kannst nicht davon abzweifeln, dass letztendlich Trump nicht Entscheidungen für, weißt du, für das Gesamtwohl trifft. Und du kannst auch nicht anzweifeln, dass das ein moralischer Mensch ist. Weil es ist er nämlich nicht. Ich kenne den ja auch persönlich.
Liebe Hörer des Alles muss raus Podcasts, mein Name ist Thilo Mischke. Für die, die neu hier sind, ist das eine Überraschung. Für die, die nicht neu hier sind, ist das keine Überraschung. Aber für Fans und Langzeithörer dieses Podcasts und auch für mich gab es heute wirklich eine große Überraschung. Denn ich habe mit Thomas Hajo gesprochen. Den kennen vielleicht einige als Juror, ja, so heißt das Wort, von Germany's Next Topmodel. Aber er ist auch ein wirklich gewiefter Gesprächspartner, was US-amerikanische Gegenwartspolitik über, er ist ein gewiefter Gesprächspartner, jetzt bin ich also ganz verhoddelt, aber ist egal, weil das Gespräch gerade so toll war. Er ist wirklich auch ein toller Gesprächspartner, der erklären kann, wie dieses Land die Weltgeschicke beeinflussen kann und was diese Wahl mit den Menschen dort macht. Und wir haben uns knapp eine Stunde über die Halloween-Party unterhalten, auf der er gerade vor kurzem mit E.T. Heidi Klum war. Wir haben darüber gesprochen, wie er Donald Trump kennengelernt hat und wie er ihn wahrgenommen hat. Und wir haben darüber gesprochen, was die große Problematik dieses riesigen Landes USA ist. Und dass in diesem Land einfach zu viele Menschen leben, die nicht gebildet sind. Er erklärt, wie die Wahl ausgehen wird oder wie er denkt, dass die Wahl ausgehen wird. Er erklärt, wie wichtig diese Swings, also er erklärt einfach echt nochmal alles und das auf eine wirklich extrem unlangweilige Art. Ich hatte wirklich viel Spaß im Gespräch mit Thomas Hajo und ich glaube, ihr werdet alle überrascht sein von ihm als Gesprächspartner, von ihm auch als Mensch, der Einblicke in dieses Land geben kann, als Mensch, der zum ersten Mal in den USA wählen wird und als ja, Type. Ist einfach auch eine Type, muss man auch mal so sagen. Deswegen wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit der aktuellen Folge des Alles muss raus Podcasts. Ein Tag vor der Wahl in den USA, die wir ja und auch der Rest der Menschheit als Schicksalswahl bezeichnen. So, und jetzt wieder der needy Patreon Podcast Battle Aufruf. Liebe Leute, wir machen ja Patreon, damit wir unabhängig von Werbung. Werbung ist nicht gut für Journalismus, weil Werbung uns ja auch ein bisschen angreifbar macht als Journalisten. Deswegen haben wir uns vor 2 Monaten gerade mal entschieden, auf Patreon umzusteigen, um diesen Podcast langfristig finanzieren zu können. Und wir haben mittlerweile über 300 Patrons und Patreoninnen, die uns unterstützen. Und wir sind tatsächlich wirklich kurz vor 4-stellig. Wir verdienen jetzt fast 1000 Euro. Ich möchte das auch ganz transparent machen mit den Patreons und Patreoninnen. Und ihr fragt euch sicherlich, was bekommt man dafür? Man bekommt auf jeden Fall nicht genug für das, was ihr bereit seid zu bezahlen. Also ihr bezahlt 3 Euro oder 5 Euro, Unterstützer oder FreundInnen. Und ihr bekommt dafür eine Sache, nämlich pro Woche eine 20- bis 30-minütige Folge, in der wir die Themenkonferenz aufnehmen bezüglich der Folge darauf im Alles muss raus Podcast. Ihr bekommt manchmal und unregelmäßig Teamfolgen. Und ihr bekommt Dinge, die ich hier nicht verraten kann, weil sie geheim sind, weil ich sie nur den Patreons zugänglich machen möchte. Und das macht mir sehr viel Spaß. Besonders was diesen Film, den ihr vielleicht geguckt habt auf ProSieben, da gibt es was ganz Besonderes auf Patreon. Das kann ich aber leider nicht hier nennen. Und ich möchte es auch nicht nennen. Aber bitte folgt diesem Needy-Aufruf. 3 Euro. Das ist gerade mal so viel wie ein Döner vor 10 Jahren gekostet hat in Berlin. Nischt. Oder 5 Euro. Das ist so viel wie ein mittelgroßer Cappuccino bei Starbucks kostet. Das ist ja eigentlich nischt. Nischt. Und ihr unterstützt Journalismus damit. Deswegen vielen Dank fürs Zuhören. Viel Spaß mit der Folge jetzt. Und wir hören uns. Ich möchte gerne mit dir, lieber Thomas Hajo, ein wirklich ganz ruhiges Gespräch führen. Über die Wahl, über dich, über die USA, über New York. Weil, um ehrlich zu sein, halte ich es eigentlich kaum noch aus, was die Nachrichten betrifft in Deutschland. Also man liest jeden Tag immer wieder irgendein Ereignis, ändert die Wahl wieder irgendwo. Jetzt habe ich gerade, bevor unser Gespräch begonnen hat, gelesen, dass in Ohio überraschend Kamala in den Umfragen vorne liegt. Damit hätte niemand gerechnet. Ich kann es eigentlich nicht mehr hören und möchte deswegen gemeinsam mit dir in dieser USA-Wahl-Sonderfolge den Hörerinnen und Hörern einen Einblick in Heidis Halloween-Party ermöglichen. Du warst ja da. Das habe ich bei Instagram gesehen. Du warst als Wolverine.
Ja, lieber Thilo, wenn dir das schon in Deutschland so geht, kannst du dir vorstellen, wie es mir hier in den USA geht. Also es ist hier wirklich, also der Feuertegel ist wirklich unglaublich. Und um ehrlich zu sein, freue ich mich, dass du mit einer Halloween-Frage anfängst. Und ja, ich war bei Heidi auf der Party und diesmal als Wolverine. Das war eher auch eine Last-Minute-Notlösung, weil ich hatte keine große Zeit, um ein Kostüm zu präparieren. Und dann musste ich was machen, was mit wenig Aufwand, aber zu maximalem Effekt führen kann. Und das ist dann der Wolverine geworden.
Das sah richtig cool aus, weil wenn ich mit wenigem Aufwand und maximalem Effekt zu einer Faschingsparty gehe, würde ich mir einen Bettlaken über den Kopf ziehen und sagen, ich bin ein Gespenst. Aber du hast offensichtlich Klingen, die du dir an die Hand kleben kannst, ohne Probleme bei dir zu Hause rumliegen.
Ja, ich habe so einen Klingenschrank, ne, für verschiedene Superhero-Characters und dann habe ich halt die Haus ausgesucht, noch ein bisschen geschärft vorher. Nee, du, ich habe die wunderschöne Welt des Internets, die ich ja oft verfluche, aber dafür ist es super. Ich konnte mir die Klingen tatsächlich dann irgendwo bestellen und dazu brauchte ich noch eine gute Perücke, die habe ich mir dann zurechtgeschnitten selbst und ansonsten so ein Fine-Rip-Unterhemd und Jeans. Und den Bart ein bisschen rasiert.
Die Muckis hast du?
Ja, genau. Ja. Na, halb. Nicht so richtig, aber das muss ich in den Bildern so ein bisschen cheaten. Weißt du, es ist auch so einem gewissen Angles funktioniert, aber ansonsten nicht. Aber du, nee, das war, weil leider, das mit dem Bettlaken würde ich auch gern machen, aber bei Heidis Party, muss ich schon sagen, ist der Druck ein bisschen größer. Also du kannst da nicht nur mit einer Clownnase oder einem Bettlaken kommen. Mhm. Also sie ist da schon... Dir ist es wichtig, dass die Leute sich auch ein bisschen Mühe geben und wie gesagt, du fühlst dich dann noch besser, wenn du ein einigermaßen cooles Kostüm hast beim Feiern.
Ich freue mich sehr, dass ein ganz besonderer Werbepartner den Weg zu uns, zu mir in diesem Podcast gefunden hat. Und ich freue mich aus einem ganz einfachen Grund, weil ich nämlich nicht lügen muss, wenn ich sage, ich mag die Produkte von Koro. Ich kann richtig ehrlich darüber berichten, dass ich die Produkte von Koro genieße und Freude an ihnen habe. Und ich möchte einen wirklich auch wahrhaftigen Moment aus meinem Leben mit euch teilen. Nämlich, einige werden es mitbekommen haben, ich habe für einen Marathon trainiert. Und tatsächlich war der Snack, den ich während des Trainings immer gegessen habe, weil er so gut verträglich war und mir viel Energie gegeben hat, der Bioenergy Ball Salted Peanut von Koro. Und ich will nochmal an dieser Stelle betonen, das ist nicht ausgedacht. Es ist wahr. Wahrscheinlich denken jetzt die meisten, das, weil ich so betone, dass es nicht wahr ist. Aber nochmal. Es ist wirklich wahr. Diese Snacks von Koro sind sowieso die Dinge, die ich dann auch, wenn ich in der Kaufhalle bin, immer greife, weil die machen auch so einen guten Eindruck. Und dieser gute Eindruck lässt sich auch belegen. Denn Koro stellt qualitativ hochwertige, innovative und vegetarische, vegane Produkte vor. Und davon sind viele in Bioqualität und viele von ihnen sind auch in Großpackungen. Sprich, man kauft lieber mehr und produziert weniger Schmutz, weniger Verpackungsmüll. Und das Prinzip von Koro, und das finde ich so gut, ist, dass sie transparent kommunizieren. Also ihr könnt Koro natürlich essen, auch ohne Marathontraining. Ihr könnt bei Koro bestellen, wenn ihr auch ein ganz reguläres Leben lebt und euch nicht die Knie kaputt macht für ein Format namens Uncovered. Ihr könnt auf koro.com bestellen und es gibt natürlich auch einen persönlichen Gutscheincode für meine Community, für meine Hörerinnen und Hörer. Und mit diesem Code bekommt ihr ganze 5% Rabatt. Der Code ist einfach mein Name, Thilo, T-H-I-L-O. Könnt ihr eingeben, dann an der passenden Stelle hinten beim Warenkorb ist das dann, glaube ich, und bekommt diese Vergünstigung. Und ich hoffe, dass ihr so viel Spaß mit den Koro-Produkten haben werdet, wie ich mit diesen Produkten Spaß und Freude habe. Wie gab es da so eine Art politisches Diskussionsverbot auf der Party? Oder wurde da einfach die ganze Zeit auch, ey, in 3 Tagen ist Wahl oder in 4 Tagen ist Wahl, was willst du, was machen wir? Oder war das an diesem Moment, an diesem Abend nicht Thema? Weil man hat sich darauf besonnen, wir wollen jetzt feiern und Heidis beeindruckendes IT-Kostüm bewundern. Oder war das trotzdem ein politischer Abend?
Weißt du was, das ist interessant. Ich glaube, den Leuten geht es hier ähnlich wie dir. Die sind total froh, wenn sie sich mal für ein paar Stunden diesem ganzen Zirkus und dem Theater und natürlich auch der großen Sorge entziehen können. Also es war wirklich weder Thema. Und was ich auch interessant fand, ich mache ja auch schon Halloween lange und auch oft schon mit Heidis Partys und auch anderen. Und die Jahre davor, 2016 oder 2020, gab es auch viele politische Kostüme. Also da gab es schon noch mal den einen oder anderen Trump oder weißt du, irgendwelche Leute, die, sagen wir mal, auch politisch inspirierte Kostüme hatten. Das habe ich dieses Jahr überhaupt nicht gesehen. Weder bei Heidi noch sonst wo in der Stadt. Also ich glaube, die Leute sind der ganzen Sachen tatsächlich müde. Und nochmal, ich glaube, für viele ist es halt tatsächlich ein Thema, das auch wirklich an die Substanz geht. Und ich glaube, Halloween war da wirklich mal noch so jetzt ein Tag oder ein paar Tage davor, wo man das mal für wenige Stunden vergessen konnte und auch durfte.
Würdest du sagen, weil die Fotos, die ich gesehen habe bei dir auf Instagram, das erinnerte mich auch so ein bisschen an diese Roaring Twenties, so in Berlin. So kurz bevor der Faschismus kommt, hauen wir nochmal richtig auf die Kacke. Würdest du sagen, das beschreibt auch eine allgemeine Stimmung in den USA oder ist dieses Land irre angespannt und da ist gar kein Raum mehr für so Exzess?
Ja, du weißt ja selbst, wie es ist bei solchen Sachen. Das ist ja wie Roaring Twenties oder auch auf der Titanic, and the band played on. Mhm. Also schön auf den Eisberg zu oder nach dem Eisberg und es wird weiter getanzt. Es war tatsächlich so, dass ich glaube, dass man echt hungrig war für so ein bisschen Escapismus. Aber generell ist es nicht so, dass es den Leuten egal ist. Vor allem auch ehrlich gesagt nicht in jetzt New York City oder auch, wenn ich halt in Kalifornien bin, Los Angeles, also gerade unser eins ist da schon sehr, sehr besorgt. Aber jetzt an Halloween war es jetzt ein kurzer Break. Aber um ehrlich zu sein, es ging jetzt am Wochenende gleich weiter. Alles ist politisch gecharged und informiert. Ich meine, gestern auch Saturday Night Live war noch ein letzter Auftritt von Kamala. Also selbst der Show
mal, ich ist eine nicht
Unterhaltung.
Gesehen. Also was
es war eigentlich, passiert? Es war richtig super. Weil die machen ja jetzt, sie versuchen sich jetzt alle nochmal selbst zu übertreffen. Also Trump macht dann irgendwie eine verrückte Rallye in Madison Square Garden, obwohl New York ja eigentlich gar kein Battleground State ist und das ja eigentlich für ihn feindliches Territorium ist. Es ist also eigentlich ein Show-Effekt. Und Kamala war dann gestern bei Saturday Night Live. Guckst du das ab und zu? Kennst du das?
Ich kenne es, aber ich guck's nicht. Aber ja, ich weiß, es ist sozusagen die größten der großen Comedians treten dort in so Sketches auf und
genau.
das ist so wie ganz früher, sagt er hier Samstagnacht, das gab es in Deutschland ja auch so eine
genau.
deutsche Version davon.
Genau. Die deutsche Version war da, aber das ist in Amerika wirklich eines der letzten großen Showbusiness-Institutionen, weißt du, was es jetzt wirklich schon ewig gibt, ja damals auch Eddie Murphy, Belushi, ne, also sind ja alle, Bill Murray, die kamen ja alle daraus und das ist was die Leute tatsächlich auch gucken, dass es jeden Samstagabend tatsächlich live mit einem Stargast. Und die machen da halt Sketch-Comedy. Und die haben immer so einen Cold-Opener, so fängt das immer an. Also das ist eigentlich mit die größte Attraktion, was passiert. Und das war jetzt vor der Wahl natürlich ein politischer Cold-Opener. Dann siehst du halt, schon einer der Comedians ist Trump-Impersonator, seine letzten Rallies. Dann war Dana Carvey als Präsident Biden, total lustig, musst du dir anschauen. Aber dann war dann plötzlich auch Maya Rudolph, das ist eine Comedian, die impersonated Kamala Harris, die saß dann am Ende vorm Spiegel nach dem ganzen Trubel und hatten so einen Moment mit sich selbst. Und als sie in den Spiegel geguckt hat, saß dann auf der anderen Seite sie selbst, aber jetzt die echte Kamala Harris. Das war halt ein Rieseneffekt. Die Leute sind ausgeflippt und die hatten dann so untereinander so einen letzten Dialog vor der Wahl. Also Kamala Harris zu Kamala Harris. Und das war eigentlich super inszeniert und auch sehr, sehr lustig. Also da hat Kamala zumindest jetzt noch mal ein paar Punkte gesammelt. Aber wie gesagt, es ist ja leider eigentlich irrelevant, weil die ganzen Leute, die letztendlich auch das gucken und die dem auch Gewicht schenken, das sind nicht unbedingt die Leute, die die Wahl entscheiden. Aber wie du schon sagst, es ist tatsächlich so, dass es jetzt noch 2 Tage sind und beziehungsweise ein Tag. Und ich glaube, dann sind alle erstmal froh, dass es rum ist, aber haben Angst, dass trotzdem die Show beziehungsweise das Theater und das Chaos noch weitergehen kann und wahrscheinlich auch wird.
In Deutschland, es gab so eine ganz interessante Umfrage in der letzten Zeit, so was glauben die Deutschen, wer wird der Präsident oder die Präsidentin der USA? Und da haben über 70% angegeben, also aus deutscher Perspektive, glaubt oder wünscht man sich, dass es Kamala Harris wird. Wie ist es in den USA? Ist es wirklich so knapp? Ich habe heute Nachmittag mal ChatGPT gefragt, da kann man ja mittlerweile auch Google mit reinbinden. So, wie ist es denn aktuell? Und da kam raus, dass zum Beispiel in Pennsylvania es 49,5 für Harris, 49,4 für Trump. So, ist das wirklich, wirklich so knapp oder sind das alles, fallen wir gerade schon wieder auf diese Statistiken und Umfragen rein, bei denen wir ja schon mal reingefallen sind bei Hillary und Trump? Da hat ja auch keiner damit gerechnet, dass Trump gewinnt, weil wir diesen Statistiken geglaubt haben.
Ja, weißt du, auch das ist eine gute Frage und die schwierig zu beantworten ist, weil es ist tatsächlich auch so, dass hier auch die sogenannten Polls, also diese Wahlstatistiken, die tatsächlich anzeigen, dass es haarscharf wird. Gerade in den States, auf die es wirklich ankommt. Pennsylvania ist wirklich einer davon entscheidender. Und da ist es wirklich so, dass man wirklich nicht sagen kann, wer gewinnt. Und das ist in vielen anderen Staaten auch so, wie du schon sagst, in den Seven Swing States. Jetzt plötzlich kam jetzt noch die große Hiobsbotschaft für die Republikaner Iowa, was traditionell ein republikanischer Staat ist, der jetzt eventuell auch noch in Play. Aber man weiß wirklich gar nicht, wie viel Gewicht man den ganzen Polls zugestehen darf. Weil, wie gesagt, es war 2016 der Fall, dass die sehr, sehr falsch lagen. Und inzwischen ist es ja auch so, dass sind ja irgendwelche, also Polling Companies, die dann die Leute befragen. Aber letztendlich weißt du halt nicht genau, wer denen die Antwort gibt und wer dann letztendlich auch wirklich zur Wahl geht. Die Tatsache ist aber dennoch so, ich bin der festen Überzeugung, dass es so knapp ist, weil es war ja auch bei 2020 Biden und Trump, das war ja wirklich super knapp. Das waren 120.000 Votes oder eigentlich sagen 70.000 Votes, wo es tatsächlich auf diese 5 bis 7 States und auf gewisse Counties ankommt. Und deren Votes entscheiden. Das ist ja so anders zum deutschen System, das kann man ja gar nicht vorstellen. Und da kommt es eben drauf an, wie viele Leute zum Wählen gehen und was die dann auch wählen. Und das sind zwei Sachen, die beide Parteien jetzt auf den letzten Sekunden wirklich all ihre Kohle reinpfeffern, um diese Leute nicht mal zu überzeugen, aber auch zu mobilisieren, um in die Wahl zu gehen. Und dann wird sich entscheiden, gehen mehr jüngere Männer wählen, die eher Trump wählen, oder schaffen es die Demokraten, mehr Frauen zu den Wahlurnen zu bekommen und dann es eventuell Richtung Harris zu lenken. Also es ist ein absoluter Nailbiter, wie die hier sagen. Und ich glaube wirklich, dieses Jahr wird es extrem knapp. Das ist keine Show.
Wir haben ja beide auch für den Film, der jetzt, glaube ich, gerade aktuell läuft, also wir kündigen den Podcast im Film an, den wir jetzt hier am Sonntag, einen Tag vorher aufnehmen.
Sehr schön.
Toll, verwirrend. Wir haben ja beide auch in New York uns getroffen und auch uns unterhalten. Und da reden wir, ich weiß gar nicht, ob es im Film gelandet ist, aber wir reden auf jeden Fall darüber, dass es das deine erste Wahl auch in den USA genau ist jetzt. Ich vermute, du hast schon gewählt oder gehst du noch wählen?
Nee, weißt du was, ich habe nicht gewählt. Ich hätte ja Early Voting machen können. Aber
genau,
ich möchte tatsächlich, auch weil es meine erste Wahl ist, ich weiß nicht warum, ich habe echt das Bedürfnis, das auch wirklich am Wahltag zu machen. Potenziell auch mit den Schlangen, mit den Schwierigkeiten, um auch wirklich dieses letztendlich auch das mal wirklich persönlich mitzuerleben. Also ich werde am Dienstag tatsächlich wählen gehen. Ich bin halt registered, das war auch in New York noch einfacher, aber das ist trotzdem auch eine komplizierte Sache. Und in vielen Staaten ist es noch schwieriger. Deshalb ist das auch ein großes Thema und eine große Debatte. Aber ich bin tatsächlich einer, der jetzt am Dienstag zum ersten Mal wählen darf und auch wählen geht.
Was aber
schade. Nee, nicht unbedingt stolz, eher frustriert, um ehrlich zu sein. Weil ich gehe halt wählen, weil ich darf und das ist schon geil, aber durch dieses wirklich altertümliche und in meinen Augen inzwischen bescheuerte Wahlsystem ist ja meine Stimme total irrelevant. So, das heißt, ich gehe dahin, ich war jetzt auch vorher schon auf dem DMV, um ein ID zu bekommen, um mich zu registern, das war alles schon eine Aktion. Aber letztendlich, meine Stimme würde ja wirklich nur zählen oder wichtig sein, wenn ich in einem von diesen 7 Swing States wäre. Idealerweise in Pennsylvania, in dem größten und umkämpftesten. Aber in New York, das ist eine demokratische Hochburg, da braucht es nicht noch meine Stimme, die dann die Richtung wählt. Und das ist schon ein komisches Gefühl, dass du wählen gehst, aber eigentlich weißt, dass deine Stimme jetzt in dem Fall gar nicht wirklich zählt. Und das ist halt das Perverse an diesem System. Und ich glaube, das verstehen nach wie vor die wenigsten in Deutschland, wie das funktioniert.
Ich glaube, auch in den USA ist das, glaube ich, selbst da ist es irgendwie so ein ganz, also so ein System, was ja sich ungerecht anfühlt. Also stell dir mal vor, wir beide werden große Trump-Unterstützer und wir hätten die letzte Wahl 2002. Ich habe dich jetzt einfach mal nicht als den großen Trump-Unterstützer bezeichnet, egal ob du es bist oder nicht. Ja. und 2020 wären wir ja beide total enttäuscht und fänden dieses System ja ultimativ unfair. So, der hat eigentlich irgendwie gewonnen, aber wegen 70.000 Stimmen dann wiederum doch nicht. Warum gibt es keinen Aufstand, dass dieses System geändert wird, besonders in so einer heiklen Wahl wie dieser? Warum wird es nicht umgebaut?
Weißt du was, da muss ich dich aber jetzt kurz unterbrechen und jetzt nicht unbedingt korrigieren, aber für Trump und die Republikaner ist dieses System die einzige Chance, überhaupt an die Macht zu kommen. Weil auch 2020, weil den Popular Vote hat er ja da verloren. Also der Popular Vote ist der, wo alle Stimmen ausgezählt werden und dann geguckt, wer hat die meisten. Und den hat Trump 2016 verloren. Hillary Clinton hatte mehr Stimmen und er hat den auch gegen Biden verloren. Die einzige Chance für Republikaner und Trump ist eben dieses Electoral College, wo es eben nicht drauf ankommt, wer gewinnt die meisten Stimmen, sondern wo du halt diese Wahlmänner pro Staat bekommst. Und da kommt es eben drauf an, okay, da muss ich eben in den und den Staaten das Ding gewinnen. Das ist auch völlig egal, ob der Staat jetzt eine relativ große Einwohnerschaft hat oder ob der Staat relativ viel zum amerikanischen, zur Wirtschaft beiträgt. Also letztendlich sind das wirklich auch Stimmen, die letztendlich viel, viel einfacher beeinflussbar sind. Also das ist schon was den Republikanern sehr in die Karten spielt und die natürlich da auch sehr aktiv und schon sehr, sehr lange auch damit spielen, indem sie es für gewisse Leute schwerer machen, wählen zu gehen. Gerade in Georgia ist es eine Katastrophe, also weil da ist es für die Republikaner besser, wenn weniger Leute wählen gehen. Deshalb machen die es relativ schwer und machen verrückte Gesetze. Zum Beispiel, dass du in einer Wahlschlange stehst und wenn du in der Wahlschlange stehst, darf dir keiner was zu trinken oder zu essen bringen. Und das sind oft Stunden, wo du da anstehen musst, weißt du, dann hoffen die, dass die Leute wieder nach Hause gehen. Also dieses System hilft den Republikanern schon, weil eigentlich sind inzwischen die Demografik ist so, dass die meisten Leute Demokraten werden. Und ich glaube auch dieses Jahr, denke ich mal, wird Kamala Harris den Popular Vote gewinnen.
Aber dann ist es ja wirklich unfair. Dann ist es ja wirklich ein unfaires Wahlsystem, wenn die Bevölkerung dich will, aber weil durch seltsame Wahlgesetze und das sogenannte Gerrymandering, wo so Wahlmänner in so Bezirkskreise, wo die Grenzen neu gezogen werden, weil sie wissen, da kriegen wir dann mehr republikanische Stimmen, dann so die Wahl entschieden wird. Also ist jetzt auch beide, die Erkenntnis, die ich jetzt hier gerade habe, ist jetzt auf jeden Fall gar keine neue, aber ich finde so, ist immer wieder erschreckend.
Es ist erschreckend und das ist ja sowieso, für mich ist es immer so faszinierend, in Deutschland aufzuwachsen und dann hier zu leben, weißt du, und die Unterschiede zu sehen, gesellschaftlich, politisch. Und dieses System, mit dem ich mich natürlich auch extrem befasse, seitdem ich hier bin, weil es mir natürlich nicht egal ist, wer das Land regiert. Weder für mich als jetzt Neuamerikaner, als jemand, der hier lebt, noch als jemand, der sich als Weltbürger sieht, weißt du? Also für mich ist es unheimlich wichtig und die Frustration ist extrem groß. Die war 2016 groß. 2020 habe ich mitgefiebert und jetzt geht es mir auch so. Und gerecht ist das System nicht, aber letztendlich ist es leider die Realität. Und deshalb, es ist echt verrückt, weil ich habe auch eine sehr gute Bekannte von mir, das ist die Ex-Frau von Doug Emhoff, also der Mann von Kamala Harris, die eben auch sehr gut kennt. Die ist auch schon wie ich kenne die von Production und von Werbefilmproduktion. Und mit der habe ich mich auch unterhalten, weil die auch über Strategie gesprochen haben in Sachen, wie kriegt man die Wähler hin. Und die sagt, wir brauchen keine großen Kampagnen zu machen, um Leute zu überzeugen. Letztendlich, wenn du helfen willst, wir müssen in diese Staaten gehen und müssen die Leute zum Wählen bringen oder registrieren. Das heißt, der Wahlkampf oder das Geld wird noch nicht mal ausgegeben mit Kampagnen oder irgendwelchen anderen Sachen, sondern die fahren Leute mit Bussen in diese Swing States, die dann an die Tür klopfen und Leute überzeugen, sich zu registern, weil viele Amerikaner nicht voten, und dann auch zur Wahl zu gehen. Also es gibt am Samstag hier Bustouren von New York nach Pennsylvania, wo viele von meinen Freunden das auch machen. Also Canvassing heißt das. Also von daher gesehen ist es ist eine total verrückte Sache und es macht halt das Ganze, wie du schon sagst, um zurückzukommen auf deine Anfangsfrage, für mich frustrierend, weil ich halt sehr, sehr gerne hätte, dass meine Stimme zählen würde. Was macht sie nicht.
Aber könntest du nicht auch dich auf diese Bustouren begeben und dann deine Stimme zählt zwar nicht, aber dein Aktionismus würde ja zählen. Also wenn du nach Pennsylvania gehst Und wir waren für den Film waren wir an der Pennsylvania State University und haben dort mit jungen Studenten und Studentinnen gesprochen. Und da war tatsächlich so krass. Da waren junge, liberale, moderne Männer und Frauen, die gesagt haben, du, ich weiß noch nicht, ob ich Kamala oder Trump wähle. Ich weiß es wirklich noch nicht. Also man hat diese Unentschlossenheit wirklich gespürt. Könntest du nicht an diese Uni gehen und sagen, ich habe hier so ein Pamphlet und das ist der Grund, warum ihr Kamala oder Trump wählen solltet? Könntest du das nicht machen und wäre das nicht deine demokratische Pflicht, sowas dann auch zu tun?
Du, das ist meine demokratische Pflicht und das ist wirklich das, was letztendlich zählt. Was du schon sagst, ich meine, erschreckend ist, dass so viele Leute, die tatsächlich auch einigermaßen informiert sind, sich trotzdem nicht sicher sind, was sie wählen sollen. Weil, ich meine, nochmal, es ist ja dann, wenn du gewisse Glaubenssätze hast, ne? Wenn du zum Beispiel glaubst, dass eine Frau entscheiden sollte über das Schicksal ihres Körpers, wenn du daran glaubst, dass Global Warming ein Problem ist, dass wir da tatsächlich die letzte Chance haben, um unseren Planeten zu retten. Wenn du daran glaubst, dass gewisse demokratische Institutionen in der Hand von Experten bleiben sollten, dann kannst du nur eine Stimme, eine Entscheidung treffen. Aber ganz, ganz viele Leute sind unentschieden. Und du hast recht, eigentlich hätte ich meine ganzen Jobs jetzt aufgeben müssen und nach Pennsylvania fahren und persönlich Leute überzeugen, um wählen zu gehen und hoffentlich demokratisch zu wählen.
Der europäische Blick auf die USA ist ja auch immer so ein bisschen, die sind ein bisschen doof. Die denken, dass hier in Deutschland noch Hitler regiert, dass die Mauer noch da ist, dass wir alle Marxisten sind, also alles so ein riesiges Mischmasch, also ist jetzt ein Klischee und Übertreibung. Würdest du aber sagen, dass die meisten Amerikaner sind eigentlich politische Menschen, die sich auch für das politische Schicksal der Welt und den USA auch interessieren? Oder interessiert die das einfach gar nicht, was da passiert?
Also die Antwort ist nein. Die Vielzahl der Amerikaner, die interessiert das nicht. Und das hat aber mehrere Gründe. Das hat zum einen den Grund, dass die eben bei weitem nicht so gebildet sind. Also das Bildungssystem ist ja tatsächlich ein Problem, gerade auch in den sozial ärmeren Bevölkerungsschichten. Das kann man sich ja auch gar nicht vorstellen. Also in Deutschland, es ist nochmal hier zu leben, wird mir erstmal klar, wie toll das in Deutschland ist. Weißt du, mit dem Erziehungssystem, die Chance haben, zur Schule zu gehen, die Chance haben, zur Universität zu gehen. Das ist ja hier ganz, ganz anders. Also das Volk ist ungebildet und wurde in den letzten 10 oder 15 Jahren, hat sich diese Kluft noch verschärft. Und das Zweite ist, dass die Leute auch kämpfen oft um ihre Existenz. Das heißt, für die ist es gar nicht, die haben gar keine Zeit, um sich größeren Themen zu widmen, sondern für die geht es wirklich darum, wie kriege ich das nächste Meal auf den Tisch, ne? Wie schaffe ich es eventuell, meine Kids zur Schule zu bringen. Und von daher gesehen ist es für die Leute echt wichtig, was hilft mir jetzt in dem Moment? Also gerade so größere Themen wie Umweltschutz oder geopolitische Themen oder eine NATO-Allianz, das verstehen die nicht, das interessiert die auch gar nicht. Und das ist auch alles viel zu komplex. Und das ist halt genau der Punkt, warum jemand wie Trump so einen großen Erfolg hat. Weil über Trump kann man ja denken, was man will. Aber Trump hat wirklich das Talent, wirklich komplexe Sachen zu ignorieren und auf ganz, ganz simple Sachen runter zu dividieren. So,
und das falsch dann zu erzählen.
Und falsch. Aber das ist ja heute in der Welt leider so. Es hilft, es ist ganz egal, ob du die Wahrheit sagst oder nicht, sondern es ist so, wie überzeugend sagst du deine Lüge und wie oft wiederholst du sie. Und wie plausibel erscheint die Lüge den Leuten, die er anspricht. Und die Leute, die sind eben leider ungebildet. Das ist ja auch immer, das ist ja auch für mich so schwierig. Das Ganze, der Zusammenhang global von der Wirtschaft, von der Umwelt, von den geopolitischen Sachen, das ist ja so komplex. Das ist ja sehr, sehr schwer zu verstehen. So, und dann kommt dann einer, der macht halt einen auf Strongman und der sagt, die ganzen Kriege unter mir gab es keine. Ich rufe da mal an, wie früher im Sandkasten und sag dem Putin, hör mal, wenn du das und das machst, dann passiert das und das. Oder ich rufe, so, und dann sind die Dinger vorbei. Und dann sagen die, ah ja, das, also der kriegt das hin. Ne? Oder der sagt, wisst ihr was, die Häuser, Housing Prices sind so hoch, ne? Wir haben so viele Immigranten, die kommen, ne? Die brauchen ja auch Housing und deshalb ist euer Housing so teuer. Ne, ich deportiere die alle, dann habt ihr mehr Platz zum Wohnen und es wird billiger. Ne? Also wie gesagt, das sind Sachen, die unwahr sind, simpel, die den Leuten aber einleuchten. Und den Leuten geht es tatsächlich in Amerika schon lange nicht mehr gut. Und das kann man sich in Deutschland auch nicht vorstellen, weil wir haben ja nach wie vor eine gesunde Mittelschicht in Deutschland. Die ist in Amerika in den letzten Jahren, 20 Jahren völlig weggebrochen. Es gibt also sehr, sehr viele reiche Leute, denen es gut geht und dann ganz, ganz viele Leute, für die es eben leider nicht mehr funktioniert. Und die erfahren jetzt gerade in den letzten Jahren aufgrund wieder komplexer Dinge, Covid, weltpolitische Situation, Rieseninflation, denen geht es eben jetzt noch mal schlechter, als es vor 5 Jahren war, weil die Preise so hoch sind. Ne? Gas, also Benzinpreise sind hoch, Lebenskosten sind hoch. So. Und Trump kann dann einfach reingehen und sagen, hör mal, ganz einfach, geht es euch jetzt besser oder vor 5 Jahren, als ich an der Macht war? So, und dann sagen die vor 5 Jahren, ist euch das Benzin zu teuer? Ja, na gut, machen wir die ganzen Regulationen weg, das Benzin wird billiger, super. Und das sind letztendlich die einfachen Themen, für die letztendlich diese Leute beeinflussen, rechts oder links zu wählen.
Und das ist eigentlich total irre, wenn man überlegt, dass man diesem Mann und diesem Land dann eigentlich das Schicksal der Welt in die Hand legt. Müssen wir als Europa nicht, was würdest denn du sagen, müssten wir als Deutschland, Europa nicht davon lernen, ja, wir sollten uns langsam mal ein bisschen unabhängig von diesem Land machen. Also so wie sich Deutschland unabhängig von russischem Gas gemacht hat und von man jetzt als EU versucht, sich von chinesischen Autoexporten unabhängig zu machen, müsste man sich doch eigentlich auch von den USA unabhängig machen, weil die Abhängigkeit so groß ist und die Volatilität und die Verletzlichkeit der europäischen Märkte so groß ist, nur wenn jemand da drüben sagt, ich mache die Gaspreise runter, ich fange an, Alaska Öl abzupumpen, Gas liefern wir auch nicht mehr rüber zu euch, ist mir uns egal. Also ich meine, Trump ist ja auch ein Antiglobalist, der will das ja alles gar nicht mehr, der will ja, dass alles in den USA für die USA produziert wird. Lernen wir gerade, ich finde es so toll, warte, kurze Side-Note für die Hörerinnen und Hörer. Ja. Eine der Fragen, die ich dir gestellt habe während des Interviews, war ja, warum sollte ich dich eigentlich zur amerikanischen Sache befragen? Du hast ja eigentlich, man kennt dich ja aus Germany's Next Topmodel, man kennt dich als Juror, man kennt dich als Werber, aber warum das? Und dann ist uns ja beiden, oder mir ist ja dann aufgefallen während des Gesprächs mit dir, du bist voll der gute Gesprächspartner dazu. Es macht wahnsinnig Spaß, mit dir darüber zu reden. Und deswegen will ich kurz erklären, warum ich dir solche Fragen stelle, weil ich wirklich interessiert an deiner Antwort bin. Weil du hast auch gute Antworten.
So ja, du, nee, aber ich weißt du, als du mich das gefragt hast, und ich war auch ganz perplex, weil meine Antwort, ja, warum interessiert mich das? Weil, because I have a brain and I care about the world. Ne? Ich mache mir tatsächlich Sorgen um diese Welt und ich stelle mir halt diese Fragen, weil ich aufgewachsen bin in einem politischen und sozialen System, Deutschland, und jetzt seit 30 Jahren hier lebe. Und das ist total faszinierend, weil je länger du hier bist, desto mehr stellst du fest, wie so ein System auch einen Einfluss hat auf die Gesellschaft, auf das menschliche Leben, das Zusammenleben. Und das ist so faszinierend. Und ich frage mich deshalb, jetzt auch nochmal zu deiner Frage, ich frage mich natürlich auch immer gleichzeitig, was bedeutet das für Deutschland, wo meine Familie lebt, meine Mutter, wo ich immer noch ganz, ganz stark verwurzelt bin. Und da muss ich sagen, ich bin aufgewachsen, meine Generation, als großer Freund der westlichen Koalition, NATO, großer Amerika-Freund. Und das hat sich in den 30 Jahren, in denen ich hier bin, völlig verändert. Und du hast absolut recht, auf Amerika ist kein Verlass. Und das ist auch ein Land, das wirklich an der Grenze zum Zusammenbruch ist. Also das sagen viele Leute, das ist vielleicht überdramatisch, aber man weiß tatsächlich nicht genau, wo die Reise hingeht, weil die Spaltung so groß ist und weil jemand wie Trump, der unberechenbar ist und in meinen Augen auch das größte Problem auch noch unmoralisch, wenn man kann ja auch sagen, okay, ich stimme jetzt der politischen Ansicht nicht zu. Weißt du, ich denke jetzt nicht, dass Tax Cuts für Unternehmen die Wirtschaft ankurbeln. Aber da kann jemand anderer Meinung sein. Aber du kannst nicht davon abzweifeln, dass letztendlich Trump nicht Entscheidungen für, weißt du, für das Gesamtwohl trifft. Und du kannst auch nicht anzweifeln, dass das ein moralischer Mensch ist. Weil es ist er nämlich nicht. Ich kenne den ja auch persönlich. Und aufgrund der Tatsache ist es für Europa und Deutschland essentiell, sich unabhängiger zu machen von Amerika. Und leider auch sich davon zu lösen. Es hängt sehr, sehr viel von dieser Wahl ab, weil ich denke tatsächlich, wenn Harris und Walz gewinnen, dann haben wir eine Chance, viele von den Sachen, die in den letzten 8, 10, 12 Jahren in die falsche Richtung gingen, noch mal ein bisschen zu korrigieren. Wenn Trump gewinnt, wird es sehr, sehr schwierig. Und dann muss der Abnabelungsprozess, denke ich, weiter stattfinden. Weil Trump wird, genau was du sagst, America first, Tariffs, Tarife für Importe. Er wird garantiert keine Entscheidungen treffen für die westliche Koalition. Es wird sehr, sehr interessant werden, was er zur Ukraine macht, Israel-Konflikt. Also nochmal, es sind Sachen, die vielschichtig sind, aber du hast absolut recht, Deutschland und Europa muss eigentlich ein großer Gegenpol werden.
jetzt natürlich für die ganzen Gossip-Mäuse und Mäusinnen dieses Podcasts. Du hast gerade gesagt, du kennst ihn persönlich.
Auch.
Das ist natürlich auch spannend. Wie hast du den, wann hast du den kennengelernt? Du hast ihn ja wahrscheinlich jetzt nicht vor 2 Wochen kennengelernt.
Weißt du was, ich habe schon gedacht, Mensch, wir gehen so tief in wirklich jetzt politische Sachen. Jetzt gehen wir tatsächlich wunderschön zurück zum Gossip und machen die Schleife zur Halloween-Party.
Ja.
Weil es ist tatsächlich so, und jetzt hole ich ein bisschen aus, ich bin ja 93 nach New York gezogen. Und war dann 95 oder 96 auf einer Geburtstagsparty von einem, das war ein sehr guter Freund meiner damaligen Freundin, das war ein Hairstylist namens Rick Pepino, der hat einen großen Geburtstag. Und auf der Party habe ich 2 Leute kennengelernt, viele Leute, aber 2 Leute, die mir dann in Erinnerung geblieben sind oder die auch eine große Rolle in meinem Leben spielen. Das eine war Heidi, weil die war damals nämlich zusammen mit Rick Pepino, den sie dann später geheiratet hat, die habe ich dort kennengelernt. Und auf der gleichen Party habe ich Donald Trump kennengelernt, der war da auch. So, und dann... Ich war ja in diesen 90ern oder immer noch in New York sehr auch im sozialen Leben drin und viel ausgegangen, aber war immer noch jünger. Und Donald Trump war überall. Der war ja großer Teil von New York Social Fabric. Der war ja aus in Restaurants, in Lounges, in Nightclubs. Und wir haben den alle gekannt. Aber das Interessante war, das war irgendwie, der war auch harmlos, aber irgendwie so fast so wie so eine Cartoon-Figur, weißt du, wie so eine Paris Hilton. Und wir waren dann irgendwie so, Nightclubs, Mumba hieß der eine, da war der immer, oder Bowery Bar. Und wir saßen da, oh, der Don ist am nächsten Tisch, guck jetzt nicht rüber, weil ich habe jetzt keinen Bock, dass der rüberkommt und uns irgendwie zulabert. Der war aber harmlos, das, oh, Thomas, what a great German, look at him, da, da, da. Aber es war eigentlich jemand, der in der New Yorker Gesellschaft nicht so super ernst genommen wurde. Und ich glaube, das wurmt den auch noch nach wie vor. Und ich kannte auch, wie gesagt, den Modelagenten, mit dem ich zusammengearbeitet habe. Der hatte so eine C-Model-Agentur. Der wollte immer, dass ich seine Mädels buche. Die waren aber letztendlich nicht so super. Aber der hat letztendlich auch Melania gehabt. Der hat auch die beiden dann vorgestellt. Also diese Verflechtung war schon von Anfang an da. Und ich kenne auch die Tochter. Ich kenne auch die Kushners. Und das macht das Ganze für mich noch viel, viel schwieriger, weil ich weiß nämlich, wie die wirklich drauf sind.
Wie sind die denn drauf?
Also ursprünglich kann ich sagen, der war eigentlich harmlos, jetzt so sozial, der war auch ganz lustig und ganz nett. So.
Der war ja auch mal Demokrat. Also der war auch mal Demokrat.
Ja. Was Trump ist, es ist tatsächlich einer, der letztendlich ein Opportunist ist und ein großer Narzisst. Das ist tatsächlich so. Ne? Und er ist eigentlich ist der super, in Amerika sagt man cheesy, deshalb war das in den New Yorkern, die haben den nie ganz ernst genommen. Das gibt einen schönen Satz von Fran Lebowitz, das ist eine berühmte Schreiberin in New York, die hat gesagt, Donald Trump is the poor person's idea of a rich man. Ne? Also, weil letztendlich, wie erfolgreich der jetzt wirklich ist, steht ja eh noch aus. Er hat ja auch ganz, ganz viele Businesses die in die Bankruptcy geführt. Aber der war letztendlich, war das so, echt so fast so eine wie eine überzeichnete Cartoon-Figur. Und dann kommen wir jetzt auch wieder zur Wahl. Genau, und was auch noch wichtig ist, und das ist auch das Perverse, ich kenne halt auch viele Leute, die mit dem Business gemacht haben. So, und da war der auch bekannt dafür, dass der Leute nicht bezahlt oder ungern oder dass der hinterher nochmal nachverhandelt über die Arbeitsverträge. Wenn der einen Contractor gemacht hat für ein Building, dann hat der hinterher nochmal gesagt, nee, wir gucken aber nochmal. Und zur Not hat er auch noch super viele da nochmal mit Gerichtsverfahren, Preise. Der ist jetzt nicht unbedingt ein Freund des einfachen Mannes und des Arbeiters, weißt du, wie er sich jetzt darstellt. Und was in meinen Augen das Entscheidende war für seinen jetzigen Erfolg, und das vergessen ja auch viele, vielleicht auch in Deutschland ist gar nicht so vielen bewusst, der wurde dann halt ein großer Reality-Star mit dieser Show The Apprentice. Und die lief ja über 10 Staffeln, wo er als großer New York City-Boss in der Reality-Show dann Leute hat, die für ihn arbeiten wollen. Das war so eine Castingshow und in der Castingshow hat man Business-Aufgaben. Ne? Du musst einen Lemonade-Stand machen in Times Square und wer schafft den besten so. Und der Gewinner hat dann einen Job gekriegt bei der Trump Corporation und er hat das gehostet. Da kommt auch die Line, you're fired. Weißt du, jeder, der dann irgendwie ausgeschieden ist, das war nicht, ich habe heute kein Foto für dich, sondern Kelly, you're fired. So, und das war Trump. Das heißt, in Middle America war das der TV-Held als großer New York-Geschäftsmann. Und das lief super erfolgreich. Und das war eine Show, die kann man nicht ganz ernst nehmen. Aber letztendlich im Kopf dieser ganzen Wähler ist das der erfolgreiche Mann. Und das ist letztendlich auch ein wirkliches Produkt unserer Zeit, wo eigentlich alles zur Entertainment- und Reality-TV geworden ist. Und ganz ehrlich, ich muss das ja auch zugeben, der Erfolg von Trump hat auch damit zu tun, dass es halt so, inzwischen sind wir alle müde, aber es ist ja auch faszinierend gewesen, den anzugucken. Ja, ja, weil es ist halt, du weißt halt nie, es ist immer crazy und es ist immer Show. Und letztendlich wurde der auch nur Präsident 2016, weil selbst CNN und alle anderen haben den halt nonstop gecovert, weil das so verrückt war. Also diese Maschine hat sich so selbst irgendwie weitergemacht und dieses Momentum wurde immer größer. Aber letztendlich hat der diesen Wahlkampf und letztendlich auch die Präsidentschaft zur größten Reality-TV-Show gemacht. Und die Ratings sind dann für ihn die Stimmen. Und so hat er das angegangen. Und er hat es auch sehr, sehr clever erkannt, weil den in meinen Augen interessiert es ihn auch gar nicht so groß, Präsident zu sein. Wenn der jetzt die nächsten 3 Jahre Rallyes machen könnte und irgendwie den Leuten zugejubelt, der liebt diese Zustimmung, der liebt diesen Show-Element of it, aber der will doch keine Briefings lesen, weißt du, 5 Stunden am Morgen über
Das war ja beim letzten Mal schon so, dass wenn dann so Insights erzählt wurden von diesen Leuten, die ihm nicht so loyal waren, aber eben zu seinem Staff gehörten, haben die immer erzählt, der hat die Briefings nie gelesen, der interessiert sich nicht dafür, der wollte Golf spielen. Es gibt, glaube ich, keinen Präsidenten, der mehr Golf spielen war als er. Gab es auch so Statistiken danach, wie oft er im Urlaub war mit seinem Hubschrauber und so.
Du, Golf spielen und jedes Mal ein Mikrofon und immer Sachen raushauen. He's a showman, that's what he wants. Ja. Und der liebt sich an TV und ist da süchtig danach geworden. Und das muss man ihm lassen. Ich meine, man kritisiert ihn ja viel. Der hat einen unglaublichen Instinkt, was für die Masse funktioniert. Und diese Momente zu erzeugen. Und leider, das ist die Zeit, in der wir leben, wo es halt nicht mehr darum geht, ne, eine wirklich politische Debatte zu haben, sondern wo es darum geht, okay, wer kriegt die meisten Klicks, ne, wer sagt die wildesten Sachen. Und letztendlich finden die Leute, und es geht ja auch so, wenn du in diesen Swing States bist, mit den Leuten redest, die reden ja nicht drüber, was für sie gut ist. Die verstehen ja nicht, ob die jetzt irgendwie eine bessere Gesundheitsversicherung haben, mit oder ohne Trump. Die sagen, ja, der weiß, wie Business geht, der soll dieses Land mal aufräumen wie eine Firma. Ja, das ist ein Strongman. Wenn der anruft, dann hat der Putin mehr Angst, als wenn der Kamala anruft. Es ist wirklich frustrierenderweise diese Basic-Dinger, die letztendlich ausschlaggebend sind für viele der Wähler. Und da ist Trump echt ein Experte drin. Und nochmal, für mich, der den wirklich über die Jahre dann kennengelernt hatte, ist das für ihn doch ein größerer Horror. Als der Präsident wurde, wir haben uns hier alle angeguckt und haben gesagt, das kann doch wohl nicht, also das war wirklich wie Twilight Zone. Ne, ja. Weil das eben, wie gesagt, ich gar nichts dagegen, wenn der im Restaurant irgendwo sitzt und weißt du, bla bla bla. Aber als Leader of the Free World, um Gottes Willen. So, und
vielleicht seid ihr schuld. Vielleicht hättet ihr den 1993 an den Tisch ranholen sollen, damit er irgendwie sich anerkannt fühlt, damit er nicht 30 Jahre später sein Ego versucht zu reparieren, indem er Präsident der Welt wird.
Du, weißt du was, das ist sowieso interessanterweise eine große Theorie hier, die ja auch oft diskutiert wird und auch beleuchtet wird, dass Trump letztendlich auch zumindest unterbewusst auf einer großen Rachetour auch ist für die ganzen Leute, die ihn eigentlich nie so richtig akzeptiert haben. Weißt du, von der Hollywood-Elite bis zu anderen. Und ich glaube, das hat schon sehr, sehr viel damit zu tun. Und letztendlich will halt Trump geliebt werden. Und um diese Liebe zu erfahren, wechselt er halt auch Positionen. Weil ich glaube nämlich nicht, dass Trump letztendlich pro-life ist und totally against choice. Ne? Also ich glaube auch nicht, dass Trump wirklich ein fundamentaler Christ ist. Ich glaube, dem ist die
Auf
Bibel auch...
Auf gar keinen Fall.
Nein, der ist nur mal, weißt du, das ist ja das crazy. Oder was auch verrückt ist, da werde ich, die sind ja alle, traditional family values. Ist ganz wichtig, die amerikanische Familie. So, und dann hast du Elon Musk und Donald Trump, die da über die Familie planen, die haben zusammen 16 Kinder von 6 verschiedenen Frauen. Weißt du, Trump, it's just madness. Aber genau, also... Das siehst du eigentlich auch.
Wir lachen beide, aber es ist überhaupt nicht lustig, weil die Welt nicht eine Sekunde davor ist, in Flammen aufzugehen.
Genau, aber das ist wirklich das, was dich halt verrückt macht. Weißt du, weil der hat keine Ideologie, der ist da nicht von überzeugt. Der macht halt das, was er in seinen Augen braucht, um an die Macht zu kommen. Und das macht er dann halt leider clever. Und die große Gefahr ist halt, was du letztendlich als Resultat hast. Weil, wie gesagt, für viele Leute sagt man, so schlimm kann es nicht werden. Aber es hat auch Konsequenzen, weil diese Trump-Presidency, mit der 2016 ja dieses Supreme Court in Amerika ganz umgewandelt hat. So, das hat zur Folge, dass in vielen Staaten das Abtreibungsgesetz extrem problematisch ist und dass es da Todesfälle gibt, dass irgendwelche, also für viele Frauen ist es eine Katastrophe. Aber das sind reale Konsequenzen von so einer Wahl. Und ich würde auch sagen, nochmal, für uns wird es geopolitische Konsequenzen haben. Und was mir persönlich am meisten Sorgen macht, es wird für die Umwelt eine Katastrophe sein, wenn Trump nochmal 4 Jahre macht. Weil das ist ganz logisch. Der glaubt nicht an man-made climate change. Und wenn man daran nicht glaubt, dann ist es halt relativ einfach. Dann wird halt angekurbelt, indem dereguliert wird und indem halt, wie gesagt, Alaska angebohrt wird. Und das sind halt die Sachen, die dann wirklich sehr real werden, leider auch für uns.
Ja, du hast ja, ich habe dich gefragt in New York während des Interviews, ob du bleibst. Und da hast du eigentlich, ohne zu zögern, hast du gesagt, ja, natürlich bleibe ich in diesem Land und in meiner Stadt in New York. Aber du sagst ja auch sehr deutlich, das Land ist kaputt, die Leute sind erschöpft, den Leuten geht es nicht gut, die Mittelschicht ist weg, es werden die Firmen werden unterstützt, das führt zu noch mehr Ungleichheit, wenn Trump gewinnt. Warum bleibst du denn überhaupt noch? Also ich meine, es ist ja eigentlich, wie man auch so schön auf Englisch sagt, so ein riesiges Dumpster-Fire. So, und
ja, es ist ein Dumpster-Fire, aber was man auch nicht vergessen darf, und ich glaube, das ist auch schwer für jemanden, der nie in Amerika wirklich länger war oder hier auch mal gelebt hat, es ist natürlich ein riesengroßes Land. Es ist die United States of America und es ist halt sehr, sehr unterschiedlich. Also letztendlich deine direkte Realität, du kriegst letztendlich das erstmal gar nicht so mit, weil gerade New York ist auch ein Teil des Landes oder wirklich eine Stadt, die wirklich mit Amerika schon immer wenig zu tun hatte und die eigentlich für mich fast schon so wie so eine eigener Stadtstaat ist. Das heißt, das Leben in New York war ja schon immer, früher für die ganzen anderen aus Amerika waren die New Yorker immer die verrückten Freaks, weißt du? Super liberal, gay-loving, weißt du? Ne? Das ist ja auch ein wilder Mischmasch aus Kulturen, das funktioniert auch wirklich in New York. Also ich lebe das Leben in New York nach wie vor und ich denke mal jetzt in New York wird sich jetzt mal zumindest am Anfang nicht ganz so viel verändern. Also ich mache da immer eine große Separation zwischen New York City und dem Rest von Amerika. Und bei mir ist es tatsächlich so, das ist dann auch eine Frage nach Heimat. Ich bin seit 30 Jahren hier, ich bin hier verankert, ich liebe die Stadt, ich liebe, was die Stadt mir gibt. Ich habe ganz, ganz tolle Freunde hier. Ich habe das Gefühl, dass mich das Leben hier immer wieder inspiriert, dass ich dazulerne. Und deshalb war jetzt meine Antwort, klar, ich würde in New York bleiben, weil diese ganzen großen Sachen, das haben wir immer schon gehört. Weißt du, ich habe es schon gehört bei George W. Bush, wenn der wiedergewählt wird, ziehen wir alle weg. Das war jetzt nicht so. Bei Trump genauso, wenn der gewählt wird, ziehen wir weg 2016. Also ich würde nicht wegziehen, aber ich würde mir natürlich weiter große Sorgen machen. Und langfristig muss man schon sehen, weil klar, New York ist auch Teil von Amerika und man muss gucken, wie sich das weiterentwickelt. Und ich habe mir fehlt ein bisschen die Fantasie, wie sich das tatsächlich zumindest kurzfristig verbessert, weil egal wer gewinnt, die Spaltung ist ja da. Weißt du, ich meine, wenn das jetzt auch noch super knapp wird, wer weiß, was passiert. Aber letztendlich, diese Spaltung ist da und diese Spaltung ist leider ein Produkt der heutigen Welt, in der wir leben. Die Medienfragmentation und wie wir Informationen konsumieren, führt zum Chaos. Also ich bin jetzt wie kein großer Bibelfreund, aber weißt du, Babylon, wenn jeder eine andere Sprache spricht und keiner mehr einen gemeinsamen Nenner findet und nicht mal jemand eine gemeinsame Wahrheit hat, dann wird's relativ schwierig. Und ich glaube, wir sind alle in der Position, wo es relativ schwer ist. Was glauben wir? Weißt du, weil wir werden manipuliert von allen Seiten und es ist fast unmöglich zu entscheiden, was ist jetzt wirklich die Wahrheit und was ist nicht die Wahrheit, gerade für ungebildetere Leute. Und ich glaube, es ist generell ein amerikanisches Problem jetzt, aber auch ein globales Problem. Also wir müssen, glaube ich, eher hinkriegen, wie wir uns informieren, wie wir miteinander umgehen. Ich glaube, in Deutschland wird es nie so sein wie in Amerika, weil das ein besseres politisches System ist. Aber die Probleme sind ja auch im Ansatz schon da.
Bei der ersten Legislaturperiode von Trump war das so ein seltsames Rübergucken von Europa auf das, was er dort macht, mit auch so einer perfiden Neugierde und so ein bisschen auch so ein Gruseln und Schauern, wie er da so redet und was er da für eklige Sachen sagt. Jetzt in der zweiten Legislaturperiode kündigt er ja eigentlich Grausamstes an. Also er hat im Madison Square Garden von der Deportation gesprochen, er hat gesagt, 1 Million Illegaler kriegt er weg. Jedes Jahr aus den USA. 11 Millionen sind es insgesamt, die undocumented sind, die er loswerden möchte. Wie reagiert denn zum Beispiel New York auf sowas? Also wie reagieren die Menschen auf so menschenfeindliche Äußerungen? Also die haben auch nochmal eine ganz neue Stufe von Gewalt und gewalthafter Sprache, habe ich das Gefühl,
diese Rallys von Trump. Weißt du, das ist ja das ganze Problem, weil mit Trump und auch mit generell Populisten, das ist ja auch historisch belegt, das passiert ja nie über Nacht. Das sind halt Leute, die diese Grenzen immer ein bisschen pushen und die die Normalität immer leicht verändern. Und wenn du dann halt so eine Normalität wieder eher akzeptierst, dann wird das immer weiter gepusht. Und da sind wir jetzt angekommen, im Gegensatz zu dieser ersten Legislaturperiode. Die Grenzen sind jetzt nochmal verschoben. Was die Leute hinnehmen als normal und als okay, ist ganz anders. Und solche Rhetorik und was da im Madison Square Garden passiert, das ist natürlich grau, das ist wirklich, also das füllt die Leute hier mit Panik und Entsetzen und zu Recht auch großer Angst. Und weil eben auch viele von den Sachen leider auch ja nicht total auf den Fakten basieren. Weißt du, diese ganze, das ist ja das Schlimme. Die Hälfte seines Wahlkampfs ist ja letztendlich auch eine Unwahrheit, weil letztendlich die Inflationsrate geht runter, die Crime-Rate ist auch nicht mehr so, so schlimm, wie sie war. Immigration ist tatsächlich ein Problem, aber ganz anders, als er das irgendwie darstellt und bei weitem nicht so schlimm. Also von wegen Karawanen, die da einwandern und das, was, es geht ja wirklich in eine Rhetorik, wo die sagen, ja, ganz Venezuela, die lassen die Leute aus den Irrenanstalten, aus den Gefängnissen und schicken die rüber. Also es ist ja wirklich düsterste Schwarzmalerei und auch eigentlich fast schon, also es ist wirklich tatsächlich pervers und eigentlich sollte da überall die Empörung sein. Die ist aber leider nicht da und letztendlich ist das eine große Sorge. Plus das Zweite, was eine große Sorge ist für alle Leute, die eben nicht für Trump sind, die Sorge ist, dass er jetzt halt auch präparierter ist, wenn er zurückkommt ins Weiße Haus. Weil in der ersten Legislatur war es tatsächlich so, ich sag dir, der hat nicht geglaubt, dass der die Wahl gewinnt. Der wollte diesen Wahlkampf machen, um den Trump-Brand hochzubringen. Das hat ihm auch Bock gemacht. Das war halt super. Der war völlig überrascht, als der im Weißen Haus war. So, und da wusste er nicht, wie funktioniert's hier. Wen kann ich denn anstellen? Da gibt's ja auch die berühmte Sache von Jared Kushner, sein Schwiegersohn, der gesagt hat, ja, wie machen wir das jetzt hier? Wer bleibt denn jetzt von denen? Und wen müssen wir neu einstellen? Die wussten relativ wenig. Jetzt wissen die, wie es geht. Vor allem die Republikaner haben halt eine große Agenda auch ausgerufen, dieses berüchtigte Projekt 2025, wo sie halt auch genau geplant haben, was diese nächste Legislaturperiode beinhalten soll. Und wenn die da relativ viel von durchkriegen, dann ist das ein großes Problem für Amerika und auch für die Welt. Und das ist, glaube ich, das, was den Leuten auch mit am meisten Angst macht, weil eine zweite Legislaturperiode wird viel extremer als die erste und aufgrund seines Verständnisses des Systems und wie jetzt auch das Supreme Court und die ganzen anderen Gerichte von ihm schon designt wurden, ist das eine relativ große Gefahr, dass sich das tatsächlich jetzt wirklich also in Maße aufschwingt, die unangenehm sind und auch große, große negative Folgen haben können. Also wir haben da alle Panik.
Beobachtest du, wie sich die Länder der Welt darauf vorbereiten? Also zum Beispiel Indien und Brasilien und Argentinien, Brasilien nicht, aber war mal Brasilien, aber diese Länder bereiten sich ja auf Trump vor und sind, er hat ja auch Alliierte in der Welt. Also es ist jetzt ja nicht so, dass der alleine irgendwie dann ist in diesem weltpolitischen Kontext. Wie bereitet man sich denn am besten auf so einen Präsidenten vor als Land?
Was sollte Deutschland tun? Ja, ich meine, es kommt halt an, was in was für einem Land du lebst. Ich meine, die du jetzt genannt hast, ich meine, er hat ja viele Alliierte, das sind aber auch öfter eher autokratische Staaten mit, weißt du, mit Populisten. Ich meine, es kommt nicht von ungefähr, dass er halt, wie er immer anpreist, wie gut er mit Putin klarkommt, mit Kim Jong-un, Willy Orban.
Das ist so krass, mit diesem Kim Jong-un. Ja, da gibt es ja auch so ein Foto, wo er immer noch hat er in seinem Büro so ein Foto von sich und Kim Jong-un oder so hängen.
Das ja,
so
aber hart. Weißt du was? Das Schlimme daran ist, es ist ja wirklich für jemand wie wir oder auch für die meisten Leute, die uns zuhören in Deutschland, die ja wirklich ein größeres Bild von der Welt haben oder ein bisschen Verständnis. Es ist ja total verrückt oder crazy, weißt du, dass du sagst, weißt du, gegen Merkel gewettert oder alle, aber dann, weißt du, Kim Jong-un, mein bester Freund, weißt du, erst mit Rocketman da diffamiert und dann haben sie plötzlich diese Männerliebe und schreiben sich Briefe. Das ist ja auch alles echt amüsant und macht für großes TV. Aber es ist halt eben super gefährlich. Und das ist halt genau das, was leider auch bei den Leuten funktioniert. Weil die sagen sich halt, ist ja klar. Weißt du, er sagt ja auch immer, es ist doch nicht schlimm, ist doch super, wenn ich mit denen befreundet bin, dann hilft uns das doch. Ich war der Erste, der mit denen geredet hat, die respektieren mich. So, dann sagen die Wähler auch, ja super, wenn der mit denen befreundet ist, haben wir da weniger Gefahr für ein Nuclear War. Wenn der mit Putin befreundet ist, kann der den anrufen und kann die Sache mit der Ukraine klar machen. So, und das ist halt nochmal das, wo der Sachen irgendwie runterbringt auf diese simplen Dinger. Ach, ich rufe den an und wir haben da Tough Man Talk. Und letztendlich ist es so, dass man sich da nicht wirklich darauf vorbereiten kann, weil du auch nicht weißt, was passiert. Letztendlich musst du dich als demokratisches Land wie Deutschland, musst du dir andere Verbündete suchen in dem Falle. Weil mit Trump kannst du auch nicht, also das ist halt eine ganz andere Art des Verhandels und des Redens.
Also ob du dir ein Hochhaus bauen lässt in New York oder versuchst ein Wirtschaftsbündnis zu bilden mit Trump, am Ende wahrscheinlich bescheißt er dich. Es spielt keine Rolle, ob du ein Contractor oder Deutschland bist. Der Beschiss steht, der Vorteil zum, Bescheißen zum Vorteil von Trump. Das ist, glaube ich, so das Motto, so ein bisschen.
Genau. Und wie gesagt, und es ist, ich sage auch nicht, dass es für alle scheiße ist, ne? Also es ist auch immer so, ich bin auch jemand, der, das geht mir ja ganz schnell, wo man wirklich alles schwarz malt, weil ich will auch wirklich weit davon weggehen, dass ich sage, die Demokraten sind hier also wirklich die Heilsbringer, die Erlösung. Weil was die Demokratische Partei hier veranstaltet hat in den letzten 10, 15 Jahren, das ist letztendlich auch das, was zu Trump geführt hat. Also da ist eine ganz andere Diskussion, da könnte man auch eine Stunde drüber unterhalten. Also es ist jetzt wirklich nicht so, dass ich sage, oh super und alles cool. Das ist nur für jemand, der die Welt so sieht wie ich und wahrscheinlich auch du, ist das eine völlig andere Situation, mit so jemand darüber zu sprechen. Und nochmal, Kamala Harris kann man denken, wie man will, aber ich denke mal, es ist eine Person, die zumindest nicht ganz so bei Narzissmus und Egoismus getrieben wird wie Trump. Von Trump werden viele profitieren, aber leider diejenigen, denen es halt jetzt schon sehr, sehr gut geht. Und ich glaube, das ist auch was viele vergessen. In Amerika ist es tatsächlich so, dass es ein Land, das durch Individualismus getrieben wird und durch finanziellen Erfolg. Und ich kenne ganz, ganz viele Leute, die bereit sind, hier auch moralisch Kompromisse zu machen, wenn es ihrem Geldbeutel besser geht. Und es gibt auch sehr, sehr viele Leute, die eigentlich besser wissen sollten, die aber trotzdem Trump wählen werden, weil es für sie halt oder für ihre Corporations oder für ihren Paycheck am Ende vom Jahr halt wesentlich besser ist. Aber wir müssen uns darauf tatsächlich einstellen, falls Trump gewinnt, dass wir halt mit anderen Verbündeten Gegenpol bilden. Auf Trump als Ally kannst du dich eben nicht verlassen. Das hat die letzte Legislaturperiode ja gezeigt.
Was machst du Mittwoch? Ist der Wahltag oder Dienstag? Ich bringe es immer durcheinander wegen der Zeitverschiebung.
Mensch, was ist denn hier los? Guck mal, das kann nicht wahr sein. Hier, Dienstag.
Dienstag,
ach so, weißt du was? Nee, pass mal auf, weißt du, warum du es durcheinander bringst? In your defense. Weil es ist Dienstag, aber bei euch ist ja dann Mittwoch.
Genau, ich bin nämlich um 6 Uhr morgens beim Frühstücksfernsehen verabredet, um dann über die Wahlergebnisse zu sprechen. Und das ist ja dann bei euch Dienstagabend, wenn die Ergebnisse kommen, ist bei uns Mittwoch früh.
Genau, so wird es sein. Weißt du, was interessant, dann gucken wir, vielleicht können wir uns da noch sehen, weil ich mache auch eine Live-Schalte irgendwann. Die wollen irgendwie,
wurde mir erzählt, da freue ich mich sogar schon drauf.
Ne? Dann können wir schauen, weil ich muss dir ehrlich sagen, ich bin mir aber noch nicht sicher, ob zu dem Zeitpunkt wirklich schon was feststeht, weil da kann wirklich alles passieren in dieser Wahl. Es kann, aber die Wahrscheinlichkeit ist, dass es bis dahin noch unentschieden ist. Vielleicht dauert es auch noch einige Tage länger in Sachen Auszählungen, weil also ich glaube tatsächlich, dass wir an dem Abend nicht unbedingt wissen, wer die Wahl gewonnen hat.
Gibt es so ein Ritual, so ein Wahlritual, was du einführen wirst? Oder gibt es amerikanische, ich meine, Amerikaner haben für alles irgendwelche Rituale. Gibt es so an diesem Wahlabend, so in Deutschland isst man Würstchen und trinkt Bier? Zumindest Sozialdemokraten machen das. Wie ist es bei den Amis? Gibt es da so Wahlrituale, an denen du sogar vielleicht teilnehmen wirst?
Du, es gibt keine Rituale, aber du kannst dir vorstellen, in New York ist natürlich auch eine große Anspannung da, aufgrund der Tatsache, dass jeder mitfiebert. Und es gibt da sowohl also Wahl-Watch-Partys als auch Zusammenkünfte. Also die ganze Stadt jetzt auch von Downtown bis Midtown, die ist schon elektrisiert und die Leute verfolgen die Wahl. Und normalerweise, je nachdem wie das Ergebnis ist, also ich kann mich noch erinnern, eins meiner interessantesten oder schönsten Abende war 2008, als Obama gewonnen hat. Das war hier Volksfeststimmung, gerade auch, wie gesagt, in New York, wo auch sehr viel African-American Culture ist und Bevölkerung. Also das war wirklich, die Stadt war da in eine einzige Party verfallen hinterher. Also ich glaube, alle werden auf den Straßen sein, in den Restaurants, in den Lokalen. Und man erlebt das schon kollektiv zusammen. Und dann wird entweder im Falle von New York, weil es halt sehr, sehr klar ist, in welche Richtung die New Yorker tendieren, wird entweder eine sehr, sehr große Feier stattfinden oder eine tatsächlich große Depression, die einfallen wird.
Thomas, vielen Dank für dieses sehr schöne Gespräch und für diesen großen Ausblick, Einblick und Rundumblick, den du mir und den Hörerinnen und Hörern dieses Podcasts gegeben hast. Ich hoffe, wir sprechen nochmal über die USA. Und ich glaube, ich will einfach, dass du jetzt mein USA-Experte bist.
Das ist einfach, weißt du was, Thilo? Das mache ich unheimlich gern, weil ich habe auch das Gespräch jetzt sehr genossen, auch als du hier in New York warst zum Besuchen. Lass uns das gerne machen, weil ich, weißt du, ich wünsche mir nämlich auch, dass diese Wahl jetzt passiert und dass wir dann alle uns auf andere Sachen fokussieren können. Aber es wird nicht so sein, weil egal wie diese Wahl ausgeht, ja, es wird Konsequenzen haben. Das Land ist weiterhin gespalten. Und leider ist ja auch so, dass Donald Trump auch schon tatsächlich schon wieder mal, sagen wir mal, die Saat legt, um die Wahl anfechten zu können, weil er sagt jetzt schon auch schon wieder, die einzige Chance, dass wir verlieren können, ist durch Betrug. Also ich glaube, wir haben noch nicht das Ende dieser Show gesehen, die er auffährt. Und ich glaube, wir werden noch mal die ein oder andere Chance haben. Und jederzeit, ich freue mich darauf und der Austausch ist immer eine große Freude.
Ich habe allerdings, mir fällt noch eine Frage ein, und zwar habe ich wirklich eine Sekunde, ja, bevor wir angefangen haben zu sprechen, da etwas gelesen über irgendein Eichhörnchen. Kannst du mir was dazu sagen? Und das Eichhörnchen, das jetzt angeblich die Wahl entscheidet, weil entschieden wurde, dass es irgendwie umgebracht wird. Demokraten, vielleicht kannst du es mir besser erklären.
Weißt du was, diese ganzen Sachen, das ist alles auch ein Showbusiness-Nebeneffekt hier. Von Eichhörnchen bis hin über Orakel, bis hin den einen Tintenfisch, der immer schon mal die Wahl entscheidet. Also nochmal, es ist tatsächlich so, dass es auch in Amerika, es ist leider das Land des Showbusiness und leider verfällt so eine Wahl auch in Showbusiness. Und ich würde mir wünschen, dass weniger auf Eichhörnchen geguckt wird, sondern auf tatsächlich politische Fakten, Programme und dass diskutiert wird, was ist gut fürs Land. Leider ist es hier fast schon wie ein Sporting-Event. Ich habe das Gefühl, das rote Team und das blaue Team und weißt du, egal was die sagen oder machen, ich halt zu denen, weil ich die schon immer unterstützt habe. Also von daher gesehen, ich glaube, es wird nicht an einem Eichhörnchen hängen, es wird daran hängen, wie viele Frauen in Pennsylvania wählen gehen und wer den Staat gewinnt. Das ist meine Prognose.
Vielen Dank.
Ich danke dir, Thilo. Bis bald.
Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann bitte abonniert ihn. Zum Beispiel, indem ihr auf Spotify auf die Glocke klickt und empfiehlt uns auf jeden Fall weiter. Ihr möchtet uns Feedback, Lob oder Kritik schicken oder habt einen Themenvorschlag? Kein Problem, schreibt uns einfach eine E-Mail an amr@pqpp2.de oder ihr schickt uns eine Nachricht auf Instagram. Folgt uns dafür einfach auf Instagram unter unserem Alles muss raus Kanal. Den Link findet ihr unten in den Shownotes. Alles muss raus ist eine Produktion der PQPP2 GmbH. Neue Folgen erscheinen dienstags auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Moderiert wird Alles muss raus von Thilo Mischke. Redaktion: Thilo Mischke, Marlon Plaas, Amira Mustafa, Luca Lau, Sarah Golz. Social Media: Sarah Golz und Marlon Plaas. Die Titelmelodie hat Leo Ebert-Glang komponiert. Audioproducer: Leo Ebert-Glang. Um die Vermarktung kümmert sich Podstars bei OMR. Wenn du bei uns werben möchtest, findest du mehr Infos unten in unseren Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald.